Für die meisten Menschen mit FASD, die gerade 18 werden, heißt das aber immer noch einen Kampf um Zuständigkeiten und Hilfe zu führen. Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Wermenkhausen. Hier gibt es Geschichten von Menschen mit FASD und deren Angehörigen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. Ich spreche über den Übergang ins Erwachsenenalter, FASD-Diagnose von Erwachsenen, Ausbildung und Beruf und Wohnmöglichkeiten. Wir sind jetzt bei der 6. und letzten Folge der Einführung zur FASD angekommen. Und wieder ist es so ein großes Thema, das ich nur anticken kann. Es ist eben nur eine kurze Einführung. Übergang ins Erwachsenenalter. Übergänge sind für Menschen mit FASD schwierig. Bei Schülern ist zum Beispiel auf dem Weg von der Klasse in die Turnhalle die Frage, kommt er auch an? Hat ein anderes Kind im Vorübergehen eine Kopfnuss bekommen? Das sind die kleinen Übergangssituationen im Alltag, die schon eine enge Begleitung brauchen. Die großen Übergänge, wie Aufnahme in eine Wohngruppe oder Pflegefamilie, sind oft ungleich schwieriger. Menschen mit FASD haben, wenn sie in einer Pflegefamilie oder einer Wohngruppe landen, meistens schon dramatische Übergänge erlebt. Auf der Schwelle zum Erwachsenenalter kommt noch die Pubertät und oft ein Wechsel in andere Hilfesysteme erschwerend hinzu. Eine Pflegemutter beschreibt das so. Unsere ehemalige Pflegetochter kam mit 15 Jahren in die stationäre Jugendhilfe, weil es in unserem häuslichen Umfeld nicht mehr machbar war. Ein betreutes Jugendwohnen kam nicht zustande, weil sie nicht motiviert war und wurde deshalb kurz nach dem 18. Geburtstag vom hiesigen Jugendamt ins Nichts entlassen. Unsere Pflegetochter hatte nach dem 18. Geburtstag eine kleine Frist, weil das Schuljahr noch nicht zu Ende war, aber die nicht wahrgenommenen Praktikumsstellen brachten ihr das aus. Insgesamt eine völlig überfordernde Situation. Zitat Ende. Das soll jetzt keine Jugendamtsschelte werden. Es liegt einfach auch an unterschiedlichen Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche, mit oder ohne festgestellte Behinderung, und für Erwachsene, mit oder ohne Behinderung. Es wird aktuell daran gearbeitet, das Hilfesystem in manchen Bereichen zu vereinheitlichen. Für die meisten Menschen mit FASD, die gerade 18 werden, heißt das aber immer noch in der Regel, einen Kampf um Zuständigkeiten und Hilfen zu führen. Ich vermute, ohne das belegen zu können, dass die meisten Erwachsenen mit einer vorgeburtlichen Schädigung durch Alkohol keine FASD-Diagnose haben. Wie viele Erwachsene mit FASD gibt es in Deutschland? Laut Statistischem Bundesamt gab es 13,7 Millionen Minderjährige 2019 in Deutschland und ca. 70 Millionen Erwachsene. Bei einer Schätzung von 1 bis 1,5 Millionen Menschen mit FASD in Deutschland sind das 800.000 bis 1,2 Millionen Erwachsene mit FASD, also grob geschätzt 1 Million. Das ist eine gewaltige Zahl, die zeigt, was es noch zu tun gibt, um allen Menschen mit FASD eine individuell zugeschnittene Hilfe zu gewährleisten. Die meisten Erwachsenen mit FASD werden keinen Schulabschluss haben und keine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nachgehen. Wir kommen zur FASD-Diagnose von Erwachsenen. Bei der Diagnostik von Kindern und Jugendlichen wird auf 4 Bereiche geschaut. Die nenne ich 4G, um mir das merken zu können. Das ist etwas genauer in der 2. Folge dieser Serie zu hören. 1G bezieht sich auf die Größe, also das Körperwachstum und das Gewicht. 2G auf die Gesichtsmerkmale. 3G auf das Gehirn bzw. Zentralnervensystem. 4G getrunken, also ob die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. FASD, fetale Alkoholspektrumstörungen, ist der Oberbegriff. Darunter gibt es FAS, partielles FAS, also PFAS, und ARND, hauptsächlich mit Störungen der Gehirnfunktionen. Für eine Diagnose des Vollbildes FAS sollten Merkmale in den ersten drei Bereichen gegeben sein, also 1G Größe, 2G Gesicht, 3G Gehirn. Für PFAS und ARND spielt 4G, die Bestätigung, dass die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, eine größere Rolle. Erst recht bei Erwachsenen sind Störungen im Körperwachstum und die Gesichtsmerkmale oft nicht mehr feststellbar. Die Störungen des Gehirns brauchen andere Tests, als dies in der vereinheitlichten S3-Diagnose vorgesehen ist. Und auch die Feststellung, dass die Mutter höchstwahrscheinlich getrunken hat, wird zur Detektivarbeit. Es gibt bisher nur wenige Stellen, die auch Diagnosen im Erwachsenenbereich anbieten. Der Sonnenhof in Berlin ist eine der ersten Institutionen in Deutschland, die Angebote für Erwachsene machen. Lina Schwerk hat auf einer Fachtagung sehr eindrücklich die Vorgehensweise vorgestellt. Der Sonnenhof orientiert sich auch an den vier Säulen der Diagnostik. Es wird eine Mischung aus kanadischen Leitlinien und dem 4-Digit-Code verwendet. Das Ergebnis ist ein 8- bis 10-seitiger fundierter Bericht. Weitere Anlaufstellen für FASD-Diagnostik von Erwachsenen hat der Verein FASD Deutschland gesammelt. Wahrscheinlich ist diese Aufstellung aber nicht ganz aktuell, daher macht es Sinn, bei einer FASD-Anlaufstelle in der Nähe nachzufragen. Zu Ausbildung und Beruf. In der Übergangszeit ins Erwachsenenalter ist für Menschen mit FASD ein großes und schwieriges Thema, welche Ausbildung und welche Berufswahl möglich ist. Das habe ich ausführlich mit Andreas Trümper in den Podcast-Folgen C23 und C29 besprochen. Es gibt ein Dickicht von Institutionen und Hilfsmaßnahmen, in das wir etwas Licht hineinbringen wollten. Eine gute Adresse im Internet für ausführliche Informationen rund um berufliche Teilhabe ist rehadat.de. Solche Links gibt es in den Shownotes zu dieser Episode. Chaos im Kopf ein Wort.info/C31. Chaos im Kopf.info/C31. Wohnmöglichkeiten. Über das Leben in einer Wohngemeinschaft für Erwachsene mit FASD habe ich mit Kathleen Kunert in der Folge C08 gesprochen. Sie gehört seit Anfang an zu dem Team, das die erste derartige Wohngemeinschaft in Deutschland ins Leben gerufen hat. Für Kathleen sind FASD-Betroffene übrigens Profis im Corona-Lockdown. Sie ziehen sich ohnehin gerne ins Zimmer zurück, um Überforderungen aus dem Weg zu gehen. Hier und da werden neue Wohngruppen aufgemacht. Insgesamt gibt es aber eine dramatische Unterversorgung. Dabei sind die meisten Erwachsenen mit FASD nicht in der Lage, ein selbstständiges Leben ohne Begleitung und Hilfen zu führen. FASD im Erwachsenenalter ist leider an vielen Stellen ein frustrierendes Thema. Umso mehr kann man die kleinen Pflänzchen wie neue Wohngruppen zu schätzen wissen. Wenn es ein paar Modelle gibt, können sich Hilfen für Teilhabe Schritt für Schritt weiterentwickeln. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes zu dieser Episode. chaosimkopf.info/C31. Falls du diesen Podcast unterstützen möchtest, spendier mir doch einen Kaffee. Die Kaffeekasse findest du unter chaosimkopf.info/Kaffeekasse. Danke für deine Aufmerksamkeit.